Ja, es ist schön, heute Morgen hier zu sein, und die Lobpreiszeit tat gerade so unglaublich gut und hat mich echt so berührt. Und ja, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt, und ich möchte einfach noch mal ganz kurz vorher beten. Herr, du hast mir etwas aufs Herz gelegt, und nur du kannst Leben in diese Worte hineinbringen, und darum bitte ich dich jetzt. Mache du diese Worte lebendig und berühre die Menschen, die es ganz besonders brauchen heute Morgen, die du ganz persönlich kennst. Du weißt, wie jeder Einzelne hier heute Morgen sitzt und gekommen ist und was er braucht. Und du begegnest ihm heute Morgen. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute Morgen über ein recht ähnliches Thema sprechen, wo ich vor, ich glaube, zuletzt anderthalb Jahren knapp einmal gesprochen habe. Und ihr könnt das, wenn ihr euch daran erinnern könnt, könnt ihr das so ein bisschen als Fortsetzung verstehen vielleicht. Das Thema könnten wir benennen: Wie komme ich durch die dunklen Zeiten in meinem Leben? Wer von euch ist in seinem Leben schon mal wirklich, und entschuldigt jetzt bitte diesen Ausdruck, durch eine wirklich beschissene Zeit gegangen? Ich sehe eine ganze Menge Hände, und wenn ich von einer beschissenen Zeit rede, dann weißt du jetzt genau, was ich meine, und du fühlst genau, wie diese Zeit bei dir abgegangen ist. Eine Zeit, die nicht vielleicht tagelang gewesen ist, nicht ein paar Tage, sondern ich rede jetzt hier über eine Zeit, wo vielleicht Wochen, vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre in deinem Leben waren, wo du sagtest, die hören irgendwie gar nicht auf. Wo du immer wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen hast, nur um dann wieder festzustellen, das ist nicht das Ende des Tunnels, sondern es ist der nächste Zug, der auf dich zugerast kommt. Vielleicht hat sich dein Mann von dir getrennt, vielleicht hast du gerade riesigen Stress auf der Arbeit, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht hast du in deiner Beziehung irgendwie eine riesengroße Krise, hast finanzielle Sorgen, hast vom Arzt eine richtig schlechte Diagnose bekommen, kämpfst gerade seit Jahren irgendwie mit einer Krankheit, die irgendwie nicht aufhören will, oder vielleicht mehreres von den Dingen, die ich gerade genannt habe. Vor 3 Jahren fing so eine Phase bei mir im Leben an. Ich war im Wald Holz hacken. Auf einmal merkte ich einen wahnsinnigen Schmerz in der Schulter, musste am nächsten Tag zum Arzt gehen. Der stellte dann fest, hast eine Sehne in der Schulter angerissen. Musste ich mich erstmal operieren lassen, musste mehrere Wochen den Arm in der Schlinge tragen und durfte dann auch nicht joggen gehen. Joggen war so mein Ausgleich nach meinem stressigen Alltag, einfach irgendwo ein bisschen runterzukommen. Und auf einmal legte diese Corona-Zeit los, wo ihr euch sicherlich alle daran erinnern könnt. Meine Branche, ich bin selbstständig, war ziemlich stark betroffen davon. Und ja, ich habe dann meine Mitarbeiterin in Kurzarbeit geschickt und habe dann selber gearbeitet wie ein Tier, um irgendwie auf halbwegs vernünftige Zahlen zu kommen und irgendwie überleben zu können. Gleichzeitig stand dann eine Entscheidung im Raum. Ich musste eine Entscheidung über einen neuen Firmenwagen treffen, weil ich einen neuen brauchte. Und irgendwie prasselte auf einmal nur noch alles auf mich ein. Ich kam überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und eines Tages saß ich im Büro, kriegte auf einmal Panikattacken. Das kannte ich überhaupt nicht. Mir lief der Schweiß runter, mein Puls raste. Und ich merkte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich ging zum Arzt, und der Arzt sagte, hör mal, du bist gerade mittendrin in einem fetten Burnout. Und ich denke, Burnout? Das gab es für mich gar nicht. Und das war für mich eine Modekrankheit für jemanden, der keinen Bock hatte, arbeiten zu gehen. Und plötzlich war ich selber in so einem Ding drin. Und ich springe jetzt mal 3 Monate weiter. Die 3 Monate dazwischen waren so ziemlich bis dato die härtesten in meinem Leben. Und auf einmal wurde unsere Tochter krank. Kriegte schwere Migräneattacken, die bis hin zur Ohnmacht führten. Sie kann seit 2,5 Jahren seitdem jetzt nicht mehr arbeiten gehen, ist mittlerweile 50% schwerbehindert. Der nächste Schlag. 15 Monate später wurde auf einmal unser Sohn krank. 2. Weihnachtsfeiertag, er bekam Fieber. Es ging ihm immer schlechter. Und zu Silvester musste er ins Krankenhaus, und dort stellten die Ärzte fest, er wird nicht überleben, wenn er nicht eine Stammzellentransplantation bekommt. Er hat einen ganz seltenen Gendefekt, 28 Menschen in ganz Deutschland haben das nur. Und wenn er diese Stammzellentransplantation nicht bekommt, wird er nicht überleben. Die Ärzte kämpften erstmal um sein Leben, um ihn zu stabilisieren. Und diese Stammzellentransplantation ist jetzt 1,5 Jahre her und ihm geht es heute wieder gut. Gott hat Großes gewirkt und dafür bin ich ihm super dankbar. Die letzten 3 Jahre waren auf jeden Fall, wie ihr gehört habt, sehr bewegende und schwere Jahre in unserem Leben. Ich habe so viel geweint wie noch nie in meinem Leben. Ich habe so viel gebetet wie noch nie in meinem Leben. Ich habe gebetet, dass die Stammzellentransplantation gut funktioniert. Ich bete heute noch viel für unsere Tochter. Ich habe dafür gebetet, dass meine innere Unruhe, die ich seit diesem Burnout, die mich immer wieder plagt, dass sie irgendwie endlich mal aufhört. Ich habe aber auch teilweise mit Gott geschimpft. Ich habe gehadert, ich habe mich geärgert, ich habe gesagt, wie viel denn noch? Ich habe ihn angeschrien. Ich habe gedacht, was müssen wir denn noch, was muss ich denn noch ertragen? Aber mehr und mehr entstand in mir eine Veränderung. Schauen wir mal in die Bibel. Die Bibel ist ein sehr positives Buch und hält sich eigentlich nicht so sehr viel mit den wirklichen Problemen der Menschen auf, wenn es den Menschen schlecht ging. Aber wir sehen in der Bibel eher Lösungen für diese Probleme und sehen aber trotzdem eine ganze Menge von Anfang bis Ende der Bibel, eine ganze Menge Personen, die durch unglaublich dunkle und schwere Zeiten in ihrem Leben gingen. Ganz am Anfang lesen wir über Noah. Und wenn wir mal so zwischen den Zeilen lesen, Gott gab Noah in einer ganz schlimmen Zeit, die Menschheit war verdorben und schlimm, gab er Noah den Auftrag, die Arche zu bauen. Das größte Schiff, was jemals gebaut wurde bis dato. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das für Noah echt eine schwere Zeit war, dieses Schiff zu bauen, weil er sollte ein Schiff bauen fernab von jedem Meer und Ozean. Was meint ihr, was er sich an Hohn und Spott anhören musste? Wie schwer es für ihn war, als endlich diese Sturmflut, diese Flut kam und er in dieses Schiff gehen sollte, musste er seine Geschwister und seine Eltern zurücklassen. Ich glaube, das war echt eine sauschwere Zeit für ihn. Gucken wir weiter, denken wir an Josef. Josef, wie er von seinen eigenen Brüdern verkauft wurde als Sklave nach Ägypten. Von großem Wohlstand in totale Niedrigkeit. Als Sklave erstmal irgendwo zu dienen. Und selbst da arbeitet er sich langsam wieder hoch und wird auf einmal, jemand wollte ihm was anhängen, wo er nicht mitgespielt hat und zack, kommt er in den Kerker. Mehrere Jahre muss er im Knast im Kerker verbringen, bis Gott ihn da rausholt und von einem auf den anderen Tag als zweitmächtigsten Mann in Ägypten einsetzt. Gucken wir uns Mose an. Mose wächst unter großem Wohlstand auf am Hof des Pharao und sieht, wie seine eigenen Landsleute von den Wachleuten des Pharaos, von den Aufsehern misshandelt werden. Und Mose sieht eines Tages, wie seine Leute da gerade misshandelt werden und geht hin und schlägt einfach diesen Aufseher tot und verscharrt ihn im Sand. Danach, am nächsten Tag, sieht er, wie sich zwei seiner eigenen Landsleute streiten und er geht dorthin und will einfach nur schlichten und sie werfen ihm vor, hey, willst du uns jetzt auch totschlagen? Und er bekommt das mit der Angst zu tun und muss in die Wüste fliehen, weil er Angst hat, dass der Pharao ihm dafür belangt. Vom Wohlstand in die Wüste irgendwie ums Überleben kämpfen. 40 Jahre lang. Ich glaube, das war auch nicht eine einfache Zeit, sondern das war eine dunkle Zeit in seinem Leben. Kommen wir als letztes zu König David. Ich glaube, er war 14, 15, 16, wo der Prophet Samuel ihn zum König salbt. Und danach, war er dann nach König, war alles gut? Nein. Er war erstmal an dem Hof von Saul und hat Saul gedient, bis Saul feststellt, was für ein Potenzial in ihm steckt und dass er vielleicht der nächste König werden konnte und fängt an, ihm nach dem Leben zu trachten. Und von da an war David auf der Flucht. Hat unter Räubern und Gesetzlosen in Höhlen gelebt, sich versteckt. Ich denke auch eine extrem dunkle Zeit in seinem Leben. Gott ist für immer treu, singen wir. Wir singen, mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, mein Gott hat gesiegt. Alles starke Aussagen. Aber wie sieht es in so einer Zeit aus, in der du gerade dann vielleicht selber bist, wo du merkst, ey, irgendwie gibt es gerade kein Ende. Wir alle glauben an einen souveränen Gott. Mein Gott hat alles in der Hand, singen wir. Also glaube ich, dass alle Dinge über Gottes Schreibtisch gehen. Alle Dinge? Ja, er ist nicht der Verursacher dieser dunklen Zeiten, aber er lässt sie oft zu. Aber warum? Warum lässt Gott manchmal solche leidvollen Zeiten im Leben zu? Warum musste das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gehen, bevor sie endlich in das verheißene Land durften? Ich möchte uns gerne einmal eine Antwort geben und beziehe jetzt erstmal Bilder aus der Natur mit ein. Als erstes seht ihr jetzt das Bild einer Raupe. Diese Raupe wächst und frisst den ganzen Tag, sie genießt ihr Leben. Sie krabbelt von Blatt zu Blatt, frisst sich jeden Tag den Bauch voll und sie wächst und wird immer größer, ist total glücklich in ihrer Situation. Ihr geht's gut. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan mit ihr. Diesen Plan hat er ganz tief in sie hineingelegt. Sie könnte sagen, nein, ich will immer eine Raupe bleiben. Ich finde das so toll, den ganzen Tag zu fressen. Dann wird sie sich irgendwann so dick gefressen haben, dass sie sich nicht mehr bewegen kann und eine richtig köstliche Mahlzeit für den nächsten Vogel wäre. Sie wird aber auch niemals in die Bestimmung hineinkommen, die Gott für sie vorgesehen hat. Sie fängt also eines Tages an, sich zu verpuppen und schweren Herzens geht sie die Bereitschaft ein, dem Weg, den Gott in sie hineingelegt hat, zu folgen. Ihr seht das Bild des Kokons. Sie muss rein in diese Dunkelheit. Wochenlang ist sie eingesperrt, eingeengt, kann kaum atmen, hat vielleicht Angst, was da vor sich geht. Geht durch die schlimmste Zeit in ihrem Leben. Es gibt nichts zu fressen. Und irgendwas passiert mit mir, denkt sie sich. Sie spürt, dass etwas mit ihr geschieht, kann das aber überhaupt nicht beurteilen. Und eines Tages platzt dieser Kokon auf und sie sieht Licht. Und mit letzter Kraft zwängt sie sich heraus und stellt fest, dass aus ihr ein wunderbarer Schmetterling geworden ist. Durch diesen Prozess der Veränderung es ist etwas Wunderschönes entstanden. Ein tolles Geschöpf Gottes. Und so hat Gott ihn vorgesehen. Würde er so aussehen, dieser Schmetterling, wenn er nicht durch die dunkle Zeit in seinem Leben gegangen wäre? Könnte er fliegen, wenn er weiterhin eine Raupe geblieben wäre? Wäre er in die Bestimmung, die Gott für ihn vorgesehen hat, hineingekommen, wenn er versucht hätte, diese dunkle Zeit in seinem Leben irgendwie zu vermeiden oder abzukürzen oder abzubrechen? Wir haben vorhin die Beispiele von Noah, von Mose, von Josef, von König David gehört, durch welche schweren Zeiten sie gegangen sind. Diese Zeiten tun weh, aber sie sind auch manchmal wichtig für unser Leben. Warum lässt Gott diese Zeiten zu? In den 40 Jahren, in denen das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, wurde ihr Charakter geformt. Sie mussten erst geformt werden, damit sie das empfangen konnten, was Gott für sie vorgesehen hatte. In diesen Zeiten werden wir gestärkt für das, was Gott vorhat mit uns. Er sieht in dir schon den schönen Schmetterling, den du noch gar nicht sehen kannst. In diesen Zeiten sehen wir selbst oft nur den Berg vor uns. Aber er sieht, wie du vielleicht eines Tages vorne auf der Bühne stehst als mutiger Mensch und predigst. Er sieht vielleicht, wie du für Kranke betest und sie geheilt werden. Er sieht, wie du Menschen hilfst, die ebenfalls durch so eine schlechte Zeit oder durch so eine dunkle Zeit in ihrem Leben gegangen sind. Und er möchte in dieser Zeit, in der du jetzt vielleicht gerade steckst, deinen Charakter so ändern, dass er durch dich und dass er vor allen Dingen in dir wirken kann. Wenn König David nie durch so eine Zeit gegangen wäre, wäre er niemals der geworden, den Gott für den Bau seines Reiches hätte gebrauchen können. Er wäre nie der souveräne, starke König geworden, dessen Herz für Gott schlug. Er hätte niemals diese tollen Psalmen alle geschrieben, die wir heute lesen können. Er wäre nie ein Mann nach dem Herzen Gottes geworden, wenn er nicht in der Not gelernt hätte, Gott zu vertrauen. Und er war mehrmals in der Lage, diese Zeit abzukürzen. Wir erinnern uns, er hat zweimal die Möglichkeit gehabt. Einmal war er beim König Saul im Zelt und einmal war er in der Höhle, wo Saul auch war, und hat sogar einen Zipfel seines Gewandes abgeschnitten. Er hätte Saul jederzeit umbringen können, um das Ganze zu beschleunigen. Aber er hat gesagt, nein, ich will, dass sich Gottes Plan erfüllt. Er war bereit, weiter zu leiden, weiter den schweren Weg zu gehen, bis sich Gottes Weg wirklich offenbart. Ich denke, jeder von uns kennt die Geschichte von Hiob. Und hier können wir einiges daraus lernen. Wir lesen, wie der Teufel zu Hiob kommt und sagt, hey Gott, ich wette mit dir, wenn ich Hiob mal so richtig ärgere, dass er von dir lossagen wird. Und sagt Gott, nein. Niemals. Hiob, mein Knecht Hiob wird niemals von mir lossagen. Ich wette mit dir, er wird. Lass mich ihn ärgern und er wird. Und dann sagt Gott, gut, aber du wirst feststellen, er wird nicht. Und daraus können wir wirklich einiges lesen und lernen. Zum einen sehen wir, dass alles, was Hiob erlebt hat, über Gottes Schreibtisch ging. Aber er ließ nur das zu, weil er wusste, dass Hiob niemals von ihm absagen wird. Er ließ nur so viel zu, wie er wusste, dass Hiob mit ihm da zusammen durchgehen wird. Wenn du durch schwere Zeiten gehst, dann darfst du gewiss sein, Gott lässt diese Zeiten zu, damit du stärker daraus hervorgehst, als du dort hineingegangen bist. Und Gott lässt nur so viel zu, von dem er weiß, dass du mit ihm gemeinsam da durchgehen wirst. Was wäre er für ein Gott, wenn er Dinge zulassen würde, die uns kaputt machen würden, die uns, seine Kinder, richtig schaden würden? Was wäre er da für ein Gott? Was machen wir, wenn wir durch solche Zeiten gehen, die nicht aufhören wollen? Wo du manchmal Angst hast, was kommt als nächstes? Wo du manchmal Angst hast, dass das Licht am Ende des Tunnels der nächste Zug ist, der auf dich zukommt? Ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung, die ich so in den letzten 3 Jahren gemacht habe und an der Gott einfach an mir arbeitet oder in denen Gott an mir gearbeitet hat, möchte ich einfach 3 Punkte einfach mal mit auf den Weg geben. Der erste ist Vertrauen, der zweite Demut, der dritte Gebet. Vertrauen in Gottes Führung. Gott möchte, dass wir Vertrauen in ihn gewinnen. In Jesaja 43, Vers 2 steht, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Gott möchte, dass du ihm vertraust. Er möchte nicht, dass du dir Sorgen machst. Er sagt aber auch, dass du durch Wasser gehen wirst und durch das Ströme kommen werden und das Feuer da sein wird. Er will dich nicht immun halten vor allen Schwierigkeiten, die da sind, oder dich davor bewahren, in Schwierigkeiten hineinzukommen. Aber er wird dich durch diese Schwierigkeiten hindurchbringen. Und er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen in jeder Situation unseres Lebens. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die uns genau das sagen, dass wir unsere Sorgen abgeben sollen, denn er sorgt für uns. Warum? Weil du sein Kind bist und er ein liebevoller, barmherziger, mitfühlender Vater ist. Weil er dich niemals im Stich lassen würde, auch wenn du dich gerade fragst, wie viel denn noch? So wie ich es getan habe. Wenn wir erkennen, dass wir am Ende sind mit unserer Kraft, dann werden wir uns öffnen dafür, dass er uns weiterhilft, dass er uns durchträgt. Wir müssen lernen, die Kontrolle abzugeben, ihn machen zu lassen. Wir müssen lernen zu springen und manchmal ins Nichts zu springen. Ich erinnere mich an eine Situation. Unser Sohn Noah war gerade 6 Jahre alt und ist wie jedes Frühjahr, oder ich bin jedes Frühjahr oben aufs Garagendach gegangen, habe da die Abflüsse sauber gemacht, damit das Wasser wieder abfließt. Und Noah wollte gerne mit, hat mir dann da oben geholfen. Und wir waren fertig, ich habe alles wieder runtergebracht und stand dann auf der Leiter und sagte, komm, nimm dich mit auf den Arm und nimm dich auf der Leiter mit runter. Und sagte, Noah, nein, tu die Leiter weg. Ich möchte in deine Arme springen. Und so stellte er sich da in 2,5 Meter Höhe, dachte überhaupt nicht drüber nach, ob ich vielleicht genug Kraft überhaupt habe, ihn zu halten oder wie auch immer. Er dachte einfach gar nicht drüber nach und sprang einfach in meine Arme. Und wir müssen lernen, Gott so weit zu vertrauen, dass wir in seine Arme springen. In der Phase meines Burnouts musste ich lernen, dass Gott mir immer wieder nur für den nächsten Schritt Kraft gibt. Ich bin teilweise morgens in mein Büro gegangen, habe dort meine To-Do-Liste gesehen, was den ganzen Tag dort auf mich wartet, und habe Panik bekommen. Und habe gesagt, ey, das schaffe ich nicht. Das hat mich vollkommen überfordert. Aber Gott hat zu mir gesagt, hey, ein Schritt nach dem anderen. Mach erst die nächste Aufgabe und ich helfe dir. Und dann helfe ich dir wieder für die nächste Aufgabe. Vor ziemlich genau einem Jahr verlor ich meinen langjährigsten und größten Kunden, den ich hatte. Jeden Monat haben wir für ihn Magazine gesetzt, seit 15 Jahren. Jeden Monat für ihn gearbeitet. Und am 20. März letzten Jahres ruft er mich an und sagt, David, ich habe mich entschieden, dass ich ab 1.4. mit einer anderen Agentur zusammenarbeite. Das war ein Schlag ins Gesicht. Das hat uns so sauer, war ich so enttäuscht, das hat mich so enttäuscht, seine Reaktion. Aber ganz tief in mir war eine ganz leise Stimme und die sagte, vertrau mir. Auch da musste ich wieder lernen, Gott zu vertrauen. Und im Nachhinein zeigte sich, dass das ganze Jahr besser lief ohne ihn als mit ihm. Und da war Gott treu. Wenn du gerade durch so eine dunkle Zeit gehst, dann bringt dich Gott vielleicht gerade an den Punkt, wo du keine anderen Möglichkeiten mehr hast, als ihm zu vertrauen. Warum? Er sieht in dir Potenzial, etwas in seinem Reich zu bewirken. Er sieht in dir etwas, was du noch gar nicht sehen kannst. Und er traut dir etwas zu, was du dir selber noch gar nicht zutraust. Und deswegen ist es in diesen Phasen so wichtig, dass du dranbleibst. Vertrauen lernen wir nicht von heute auf morgen. Und Vertrauen lernen braucht viel Zeit. Manche Menschen in der Bibel haben wir vorhin gehört. Abraham musste 20 Jahre Gott vertrauen und an seinem Wort festhalten, bis er erlebt, wie Gott sein Versprechen wirklich gehalten hat. Und das ist oft eine schwere Zeit, durch die wir gehen. Er will deinen Glauben stärken, damit du erkennst, dass Unmögliches möglich wird. Und dass du durch seine Kraft das Ganze bewältigen kannst und nicht in deiner eigenen Kraft. Er wird dir Glauben schenken, dass du in dieser Phase, in der du dich gerade befindest, nicht zugrunde gehen wirst, sondern sie bald ein Ende hat und du aufblühen wirst. Und mit ihm, dem Meister, diese Phasen meistern dann wirst. Halte dir einfach jeden Tag vor Augen, dass sich eines Tages dieser Kokon öffnet und etwas Wunderbares geschehen ist und du selber feststellst, wie Gott dich verändert hat. Der zweite Punkt, Demut. In Jakobus 4, Vers 6 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Hinterfrage deine Beziehung zu Gott. Gott möchte in diesen Zeiten dein Herz erobern. Und er will dich nicht nur ein bisschen, er will dich ganz. Er möchte, dass du bereit bist zu sagen, Herr, hier bin ich. Mach du mit mir, was du willst. Er möchte nicht, dass du versuchst, aus eigener Kraft zu kämpfen und dich zu befreien oder abzukürzen, sondern dass du demütig wirst und sagst, Herr, ich will dein Diener sein. Ich will mich von dir gebrauchen lassen, ich will mein Leben für dich leben. Er musste diese ganzen letzten Jahre bei mir zulassen, damit ich das lerne, damit ich wirklich demütig werde. Damit ich nicht versuche, immer wieder Abkürzungen zu nehmen, den bequemeren Weg zu gehen. Und mir kam so ein tolles Bild, das habe ich letztens irgendwann mal gesehen, ich habe es nicht mehr wiedergefunden, sonst hätte ich es euch heute mitgebracht, von einem Soldaten in voller Montur, Waffe umgehängt, der an einem Stuhl kniet und betet. Und darüber steht, ein echter Soldat kämpft auf seinen Knien. Ja, ein tolles Bild. Sei demütig, geh auf deine Knie und gib Gott einfach wirklich deine Sorgen ab. Er will dein Herz, deine Einstellung, dein Glauben, einfach alles in dir neu reinigen. Und der dritte Punkt ist Gebet. Such dir Menschen, mit denen du gemeinsam betest und redest. In Galater 6, Vers 2 steht, einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Es ist so wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, Freunde hast, die für dich da sind und die dir helfen, deine Lasten zu tragen. Die dir helfen, dich im Gebet zu tragen. Es ist zu schwer, immer alles alleine zu tragen. Besonders, wenn noch immer mehr dazukommt. Wenn du feststellst, dass du alleine nicht mehr weiterkommst, dann ist es so wichtig, dass Menschen für dich da sind. Als Noah vor 2 Jahren, unser Sohn, im Krankenhaus lag und die Ärzte gerade um sein Leben kämpften, Barbara und ich waren total verzweifelt. Wir waren so durchgeschüttelt, hatten Angst um unseren Sohn. Und dann sind liebe Menschen aus unserer Gemeinde hingegangen und haben für Barbara, für Alina und mich, nur für uns drei, hier einen Lobpreisabend veranstaltet. Das tat so gut, hier ganz nah Gottes Nähe zu erleben. Ich habe selten so erlebt, wie Gott an dem Abend so gesprochen hat und uns so neu getröstet und berührt hat. Als Noah im Krankenhaus war, haben wir eine WhatsApp-Gebetsgruppe gegründet, wo ganz viele Beter aus der Gemeinde und aus vielen anderen Gemeinden informiert worden und regelmäßig gezielt beten konnten. Und das tat uns so gut zu wissen, da sind Menschen hinter uns, die unsere Last mitgetragen haben. Ihr erinnert euch vielleicht an die Begebenheit in der Bibel, wo Mose auf den Berg geht mit Aaron und Hur und von da oben sich anschaut, wie das Volk Israel gerade gegen die Amalekiter kämpft. Und jedes Mal, wenn Mose anbetend seine Hände hochhob, gewann Israel Oberhand. Und wenn er müde wurde und die Hände sinken ließ, dann gewann die Amalekiter Oberhand. Und schließlich gingen Aaron und Hur hin und stützten Moses Hände, dass er sie die ganze Zeit oben halten konnten und das Volk Israel gewann den Kampf. Wenn Menschen hinter dir im Glauben stehen, im Gebet stehen, dann ist das so ungefähr so, als halten sie deine Hände hoch. Und deswegen ist das so wichtig, dass du lernst, deine Lasten nicht alleine zu tragen, sondern dass du mit anderen Menschen darüber redest. Da, wo du zu schwach bist, da treten andere für dich ein und stützen dich. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich meine Familie einmal nach vorne bitte. Etwas ungewöhnlich. Jeder von uns ist durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Und wir stehen hier vorne, weil wir uns, ja, du gehörst auch dazu, warum stehst du noch nicht hier? Jeder von uns ist durch eine schwere Zeit gegangen und ich wollte Noah einfach mal fragen, was hat es für dich bedeutet, dass Menschen für dich beten?
Ja, ich lag im Krankenhaus und habe tatsächlich um mein Leben kämpfen müssen und von meinem Vater die Nachricht bekommen zu können, oder als ich sie bekommen habe, dass die gesamte Gemeinde für mich betet, dass eine riesige Gebetsgruppe für mich gemacht wurde, dass Leute aus aller Welt, teilweise in Israel, zur Gebetsmauer gegangen sind und für mich gebetet haben. Es hat mir einfach wirklich Kraft gegeben, in dem Moment am Ball zu bleiben und weiterzukämpfen. Weil ohne Gebet und ohne Gott hätte ich das einfach nicht überlebt. Aber ich stehe hier.
Hast du irgendwie besonders auch mal Gottes Nähe im Krankenhaus erfahren?
Absolut. Ich fand es immer schade zu sehen, wenn meine Eltern zu Besuch kamen, wie traurig die waren. Die waren so voller Angst, mich zu verlieren. Und dasselbe war bei mir so die ersten 7 bis 10 Tage. Aber irgendwann wurde mir klar, ich brauche überhaupt keine Angst zu haben. Ich habe schon gewonnen. Ich bin eigentlich geheilt. Vielleicht dauert es noch, aber ich brauche da keine Angst zu haben. Und mir tat es viel mehr weh, meine Eltern leiden zu sehen, als mich selbst leiden zu sehen. Deswegen habe ich Gott einfach mein vollstes Vertrauen geschenkt, mein gesamtes Leben. Ich habe jeden Tag gebetet. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich morgens wach geworden bin: Herr, ich lege mich in deine Hände und du wirst mich tragen. Und ich hatte überhaupt keine Angst mehr, dass ich sterben würde, dass ich es nicht schaffen würde, weil Gottes Nähe ja mir einfach wirklich die Kraft gegeben hat, das Ganze durchzustehen. Und ich brauchte keine Angst mehr zu haben.
Gab es im Krankenhaus Situationen, wo du besonders Gottes Nähe so erlebt hast?
Als ich den ersten Krankenhausaufenthalt hinter mir hatte, musste ich dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Ich hatte erst noch ein Beratungsgespräch, wie es weitergehen könnte. Der Arzt sagte mir allerdings immer nur wieder: Es sieht echt schlecht aus und deine Chancen stehen eigentlich null. Es gibt zwar eine Behandlungsmöglichkeit, die ist aber sehr riskant. Also hast du entweder die Wahl, du lebst jetzt dein Leben noch ein paar Jahre weiter und dann wird es früher oder später zu Ende sein. Oder du riskierst diese Behandlung, die könnte dich aber auch sofort umbringen oder eben dein Leben retten. Und ja, diese Entscheidung mit 20 zu treffen, ist schon echt ein hartes Stück. Aber ich wusste, ich habe den ersten Krankenhausaufenthalt geschafft, dank Gott. Und wusste, Gott hat eigentlich noch einen Plan, sonst hätte er mich gar nicht gerettet. Und war mir auf einmal so klar, ich mache diese Transplantation, ich werde das riskieren, denn Gott hat noch was mit mir vor und er hat mir so eine Ruhe und so einen Frieden geschenkt. Und ich glaube, ich bin der lebende Beweis dafür, dass es tatsächlich funktioniert. Also schenkt Gott euer vollstes Vertrauen, gibt ihm euer Leben und er wird euch leiten. Amen.
Okay. Ja, also wir wollen uns einfach als Familie ganz herzlich dafür bedanken, für die vielen Gebete, dass ihr uns einfach die letzten 3 Jahre so durchgetragen habt und immer wieder vor den Thron Gottes gebracht habt. Und es tut einfach gut. Dankeschön dafür. Okay. Ja, ich möchte auch für Alina hier vorne sprechen und mich für sie bedanken. Sie kann leider nicht dabei sein, weil es ihr momentan gerade wieder nicht so gut geht und sie durch die Migräne einfach sehr lautstärkeempfindlich ist und dadurch kriegt sie das, wäre das zu viel gewesen für sie heute Morgen. Sie hat mich aber gestern gebeten, dass ich auch in ihrem Namen wirklich Danke sagen soll und ja, dass sie einfach auch weiter Gebet braucht. Also betet auch weiter für sie. Ja, also zusammenfassend, wenn du selber auch gerade durch so eine schwere Zeit in deinem Leben gehst, dein Vertrauen und Glauben setzt alles auf Gott. Wie wir vorhin gesagt haben, all in. Setz alles auf Gott und er wird dich da durchtragen. Demütige dich, geh auf deine Knie, überprüf deine Beziehung zu Gott. Er will dich einfach in eine ganz tiefe, reine Beziehung zu ihm hineinbringen. Und such dir Menschen, die für dich da sind und die, mit denen du reden kannst, mit denen du beten kannst. Und er wartet darauf, dass der Kokon platzt und der wunderschöne Schmetterling rauskommt. Amen.